Man kann sie indirekt fragen. Zum Beispiel kann man ein Huhn fragen, ob es lieber ein Nest hat mit Stroh drin oder hat es lieber eine Plastikmatte oder hat es lieber ein Gitter zum Ei drauflegen. Und da macht man dann Versuche, zum Beispiel, indem man eine Klapptür hinstellt und die unterschiedlich gewichtet. Und dann schaut man, wo hat das Huhn mehr Drang hinzukommen. Man hat es geschafft, dass heute jedes Kind, jeder Erwachsene eigentlich meiner Erfahrung nach ziemlich weiß, was ist ein Bio-Ei, was ist ein Freiland-Ei, was ist ein Bodenhaltungsei, was ist ein Käfigei.
Herzlich willkommen bei Essentiell, was auf den Teller kommt. Ich bin heute zu Gast in der Veterinärmedizinischen Universität im Norden von Wien, beim Patrick Birkel. Lieber Patrick, danke für deine Zeit. Sag uns ganz kurz, in welchem Institut oder in welchem Zentrum du hier auf der VetMed arbeitest.
Wir sind jetzt hier im Zentrum für Tierernährung und Tierschutz und wir beschäftigen uns in meiner Abteilung mit landwirtschaftlichen Tieren, das heißt Geflügel, Rinder, Schweine.
Perfekt, das ist auch der Grund, warum ich da bin. Man kann es schon ahnen. Meine Frage und sozusagen durch die Recherche bin ich dann auf dich gestoßen, ist, wer genau definiert Tierwohl oder was ist überhaupt Tierwohl? Und Tierwohl in Bezug auf die, du hast ja schon gesagt, die landwirtschaftlichen, die Nutztiere, wie man sie bei uns nennt, also eigentlich jene Tiere, die wir halten, um sie letzten Endes früher oder später zu essen, zu verzehren. Wer definiert Tierwohl?
Ja, spannendes Thema, weil Tierwohlwissenschaften oder auf Englisch Animal Welfare Sciences beschäftigt sich genau mit diesem Thema und da wird Tierwohl auch definiert, natürlich für jede Spezies angepasst. Und Tierwohl definiert man im Prinzip so, dass es darum geht, es muss Gesundheit vorhanden sein, es muss natürlich das Umfeld vorhanden sein, dass sich das Tier seinem Verhalten entsprechend auch verhalten kann und letztlich muss auch das Tier sich wohlfühlen. Das ist der komplizierteste Aspekt des Tierwohles.
Wie findet man denn das raus? Ihr könnt ja die Tiere kaum fragen, wie es ihnen geht.
Man kann sie indirekt fragen. Okay. Zum Beispiel kann man ein Huhn fragen, ob es lieber ein Nest hat mit Stroh drin oder hat es lieber eine Plastikmatte oder hat es lieber ein Gitter zum Ei drauflegen. Und da macht man dann Versuche, zum Beispiel, indem man eine Klapptür hinstellt und die unterschiedlich gewichtet. Mhm. Und dann schaut man, wo hat das Huhn mehr Drang hinzukommen. Drückt es mehr Gewicht weg, wenn es jetzt zum eingestreuten Nest kommt oder drückt es mehr Gewicht weg, wenn es zu Gitter will? Und so kann man eigentlich durch Verhaltenstests die Tiere sehr wohl befragen, auch ganz spezifisch.
Ich verstehe, das heißt, man müsste, das macht ihr wahrscheinlich in der Wissenschaft,
das so wird gemacht,
Grundlagenforschung. Ja. Mhm. Ich vermute auch, um zur Frage zurückzukehren, wer definiert Tierwohl für den Gesetzgeber oder wie ist denn das in Österreich geregelt? Wer sagt denn hier, was Tierwohl ist bei den drei genannten Tierarten, also bei Hühnern und Schweinen und Rindern, um bei denen einmal zu bleiben?
Naja, wir haben eine gesetzliche Grundlage, die baut natürlich immer darauf auf, was wissenschaftlich an Erkenntnissen da ist, aber auch natürlich orientiert sich diese Grundlage an der Praxis. Also ein Tierschutzgesetz ist nicht abgekoppelt von der Praxis, sondern es orientiert sich daran. Man kann das auch ganz gut mitverfolgen. Ich rede jetzt meistens vom Geflügel, weil es einfach mein Gebiet ist. Man hat ein Tierschutzgesetz aktuell, in dem Käfighaltung in Österreich von Legehennen nicht erlaubt ist. Das war vor 30, 40 Jahren noch anders. Da war Käfighaltung von Legehennen erlaubt. Das heißt, die Gesellschaft schreitet voran, definiert Tierwohl für sich und sagt dann irgendwann, für uns ist diese Form der Haltung nicht mehr akzeptabel, aufgrund von Bestrebungen von NGOs, die sich natürlich auch wieder mit wissenschaftlichen Erkenntnissen füttern und bespielen und die dann sagen, okay, das und jenes System wollen wir in unserer Gesellschaft nicht mehr haben. Und dann kommt der Gesetzgeber irgendwann zum Schluss und sagt, okay, machen wir nicht mehr.
Wie sehr, selber, du hast gerade die NGOs angesprochen und jemand, deren Rolle kriegt man ja auch öffentlich, glaube ich, gut mit, was auch richtig und wichtig ist. Aber wenn man jetzt sagt, ihr seid ja hier das Kompetenzzentrum für Tiere und wie es den Tieren, also in allen möglichen Aspekten, Tiergesundheit, Tiermedizin, alles Mögliche, wie sehr seid ihr der Vorantreiber davon zu sagen, ihr als Experten auf Basis der Ergebnisse eurer Versuche und Tests und so weiter, geht ihr zum Gesetzgeber und sagt, Achtung, da gibt es jetzt irgendwie eine neue Erkenntnis und das ist im Gesetz einfach sozusagen nicht mehr zeitgemäß geregelt. lieber Gesetzgeber, ändert es doch und passt es an und informier vielleicht auch die Konsumenten, dass sie das überhaupt wissen. Also ich meine, da sind jetzt schon viele Themen in einer Frage drinnen, aber wenn man sagt, ganz einfach gerechnet, ihr seid das Kompetenzzentrum, sollte das nicht von euch ausgehen oder sollte man nicht euch fragen, wenn man sagt, dass man da immer zeitgemäß quasi die Rahmenbedingungen schafft?
Ja, als wissenschaftliche Einrichtung hat man natürlich einen Bildungsauftrag einerseits und andererseits stellt man das Wissen zur Verfügung, betreibt Forschung und stellt dieses Wissen dann wieder zur Verfügung. Und es passiert ja auch teilweise so, dass der Gesetzgeber hergeht oder dass Produzenten hergehen und sagen, wir wollen das und jenes wissen. Wie schaut es denn aus? Oder wir wollen dazu etwas wissen. Und dann kann man natürlich das Wissen zur Verfügung stellen. Mhm. Man muss immer unterscheiden zwischen Wissenstransfer, Bildungsauftrag und Lobbyismus. Mhm. Egal, ob jetzt Lobbyismus für die Tierhalterbranche oder Lobbyismus im Sinne für Tierschutz und Tierrechtsaktivismus. Aber letztlich gehört ja alles zusammen irgendwo. Also alle ziehen am gleichen Thema, in unterschiedliche Richtungen vielleicht teilweise.
Bin mir nicht sicher, ob alle im Interesse der Tiere ziehen,
nein,
aber es ziehen alle.
Ja. Es ziehen alle in eine Richtung. Und als Wissenschaftler muss man natürlich der neutrale Lieferant von Wissen sein und von auch von Bildung natürlich.
Okay, das heißt, ihr stellt die Grundlagen zur Verfügung, aber weniger, dass ihr pusht quasi, dass sie in dem Bereich
ändert. Wenn man sich mit gewissen Themen beschäftigt, reden wir jetzt von Legehennen in Käfigen oder von Vollspaltenböden und so weiter, natürlich fällt das auf und man merkt, okay, da kommt das und das raus, dass das vielleicht nicht so toll ist, da könnte man was verbessern. Aber es wird keine Lobbyarbeit jetzt betrieben, aktiv.
Mhm. Jetzt der Anlass für meine Anfrage, was mich schon länger beschäftigt, ist, dass ich beobachte über die letzten Monate, vielleicht sind schon Jahre, dass der Begriff Tierwohl auf einmal ein bisschen so eine Entwicklung nimmt wie viele Jahrzehnte der Begriff Nachhaltigkeit. Man hat das entdeckt für sich in einer Breite, vorher hat es niemanden interessiert. Mhm. Und auf einmal entdeckt man, dass man sich damit abgrenzen kann offensichtlich. Und es gibt unzählige Absender, die Tierwohl definieren. Auf der einen Seite sind es oft übergeordnete Verbände wie die Bio Austria oder es gibt von NGOs, ich habe gefunden, was von WWF oder die Vier Pfoten, also NGOs, die sich Kraft ihrer Natur sozusagen mit dem Thema beschäftigen. Aber dann gibt es auch Lebensmitteleinzelhändler, in Österreich haben wir ja nicht sehr viele, die exzessivst Wortmarken schaffen wie Tierwohl und Strohwohl und Meerwohl und also ich bin ausgestiegen und ich glaube, ich beschäftige mich intensiv damit. Und es fällt mir auf, dass sehr viel Geld in die Vermarktung und in die Etablierung dieser Begriffe geht, wir aber deutlich weniger Geld jetzt insgesamt als Gesellschaft ausgeben dafür, dass wir in dem Bereich was verändern oder dass wir auch Konsumentinnenbildung betreiben. Was heißt das überhaupt? Oder wie kann ich denn sicher sein, wenn ich jetzt einkaufe, bleiben wir beim Fleisch, noch egal welches, was davon, worauf kann ich mich verlassen? Also ich habe das Gefühl, wir investieren mehr Geld in das sozusagen, lieber Konsument, du kannst dich eh sicher fühlen und wir lassen alles, wie es ist, aber es ist okay, dass du das kaufst, weil da steht Wohl drauf, als dass wir in die Veränderung oder in die Aufklärung Geld investieren. Mhm. Was passiert da gerade?
Naja, ich denke, kurz gefasst, es kann natürlich nicht jeder Konsument sich zu einem Experten für jedes Tierhaltesystem entwickeln. Bei uns gibt es Menschen, die sind für Geflügel zuständig, dann gibt es andere, die sind für Rinder und für Schweine zuständig. Und diese Tiefe an Wissen von den Systemen kann man vom Konsument natürlich nicht erwarten. Also das erwartet auch keiner von mir, dass ich genaue Supply Chain Wissen habe zu Automotiv. Es geht um Orientierung. Und ich glaube, was ein Beispiel ist in der Richtung, das sehr gut funktioniert hat, das war eben zum Beispiel diese Kategorisierung der Eier am Lebensmittelmarkt. Man hat es geschafft, dass heute jedes Kind, jeder Erwachsene eigentlich meiner Erfahrung nach ziemlich weiß, was ist ein Bio-Ei, was ist ein Freiland-Ei, was ist ein Bodenhaltungsei, was ist ein Käfigei.
Stimmt, stimme ich zu.
Weiß
jeder. Total gelernt irgendwie.
Genau, es ist gelernt, es ist auch nicht so kompliziert. Über Details können wir jetzt reden, Gruppengröße und so weiter und so fort, die Details der eigenen Richtlinien. Aber das, was man prinzipiell beim Ei geschafft hat in Österreich und auch in Deutschland und in anderen Ländern, das hat Vorbildfunktion. Mhm. Und ich denke, dass das jetzt gerade, oder es passiert jetzt gerade das Gleiche auch mit anderen tierischen Erzeugnissen, Milch und Fleisch, nämlich mit der Haltungskennzeichnung, was die in Deutschland bereits gemacht wird. Bei uns ist, glaube ich, noch nicht umgesetzt. Aber das wäre als Vorbild zu verwenden, wo man sagt, da kann man dem Konsumenten eine Hilfestellung geben. Jenseits von privatrechtlichen oder sonstigen Gütesiegeln und Standards. Weil das Ei ist ein Bio-Ei oder es ist kein Bio-Ei. Das Ei ist ein Freilandei oder es ist kein Freilandei. Ja. Also ich schaffe einfach eine gewisse Basis, die jedem was sagt.
Ist es vielleicht bei den Eiern deswegen so gelungen? Wenn man sagt, wie du sagst, das ist eine klare Unterteilung, eine Zahl steht für eine Haltungsform und ich kann mich darauf verlassen, ohne Details zu kennen, dass das okay ist. Und was eben bei dem Tierwohl, bei diesem Tierwohlexzess an Siegeln und Marken, es ist ja nicht einmal ein Siegel, sondern meistens nur Marken, die geschaffen werden, definiert jeder für sich, jeder Absender. Und da stehen überall Maßnahmen dahinter, das möchte ich gar nicht schmälern, aber es stehen halt überall andere. Also das, was da gerade passiert ist, wenn wir es wieder dem Ei gegenüberstellen, weil es vom Gesetz vielleicht zu wenig klar ist, ich weiß es nicht, oder weil man es zu wenig transparent kommuniziert oder klar, macht halt jeder sein eigenes Ding, um seinen Konsumentinnen zu sagen, pass auf, das ist die Orientierung. Aber in einer Vielfalt, die unmöglich ist zu verstehen. Es ist mir nicht ganz klar, warum überlässt man das der Privatwirtschaft quasi und warum überlässt man das denen, die Lebensmittel verkaufen oder vertreiben. Man sagt, ich unterstelle denen nichts Böses, sie machen halt ihren Job, um Orientierung zu geben, sind wir bei dem gleichen Punkt. Aber ich als Konsumentin kenne mich nicht mehr aus. Ist das, du hast vielleicht einen internationalen Überblick aus deiner Tätigkeit, ist das in Österreich speziell oder passiert das in allen Ländern? Du hast gesagt, die Deutschen haben schon eine Haltungskennzeichnung, aber insgesamt so dieser Tierwohlaspekt, kannst du das international beurteilen?
Naja, ich kann nur urteilen, ich habe ja mein Studium in Kanada gemacht, wie es dort gemacht wird. Und da in Kanada ist diese eine Begriffsverwässerung, die passiert noch viel ärger. Also auch mit Organic, also biologisch, oder mit Free Range oder Pasture Raised. Das sind alles total verwaschene Begriffe, wo keiner weiß, was dahinter steckt und wo auch nicht wirklich ein Kontrollsystem und ein Zertifiziersystem dahinter ist. Das ist bei uns natürlich anders in Europa und in Österreich im Speziellen. Also da ist zumindest schon was dahinter. Ich denke mal einfach, der Unterschied zu den Eiern ist, dass es komplexer ist. Also Fleisch zu produzieren, man müsste halt sich festlegen auf irgendeine Skala. Mhm. Da wird ganz viel diskutiert im Hintergrund. Und natürlich als Wissenschaftler tut man gerne Details glauben, aber in diesem Sinne und in diesem Zweck sollte man hergehen und sagen, okay, wir einigen uns drauf, was ist bei einer Haltungskennzeichnung. Denn Stufe 1, Stufe 2, Stufe 3. Wie viele Stufen gibt's und was ist dahinter? Und dann muss man halt jedes Produkt in eine Schablone hineindrücken und muss dann sagen, okay, das Schweindel kommt jetzt aus Stufe 2 oder Stufe 1 oder das Hühnerfleisch. Mhm. Und ich glaube, dass das recht schwierig ist, dass man sich da dazu bekennt. Weil man will ja natürlich nicht ein Unisonum oder ein Standardprodukt haben, wo jedes gleich ist. Man will sich ja irgendwie auszeichnen. Und wenn jetzt auf dem Hühnerfleisch von Anbieter X draufsteht Stufe 2 und beim Anbieter Y auch Stufe 2, dann ist das ja das gleiche Hühnerfleisch. Da kann ich nur noch mit Verpackung was gewinnen. Aber das ist jetzt
interessanter
Spekulation
Aspekt.
Meinerseits.
Ja, absolut, aber es ist ein interessanter Aspekt, was du gerade sagst, weil ich denke, ich als Konsumentin hätte gerne einen Standard, auf den ich mich verlassen kann, wenn ich Lebensmittel kaufe, wo ich sage, es gibt, ohne dass ich mich im Detail, ohne dass ich jetzt in einen Stall reingehen muss, das kann ja auch gar nicht jeder, der jetzt Fleisch, Rindfleisch, Hühnerfleisch, egal was kauft, sondern es gibt so eine verlässliche Einteilung, da habe ich grob einmal was gehört oder ich kann mich mehr informieren, wenn ich möchte. Gibt es irgendwo Informationen dazu? Aber grundsätzlich weiß ich, das ist das. Aber eben Tierwohl, sind wir wieder beim Thema Tierwohl als Begriff, der im Regal liegt, auf einer Packung von einem, bleiben wir beim Rindfleisch. Gehe als Konsument davon aus, das ist ein tolles Produkt, weil da steht Tierwohl drauf. So ticken wir nun mal. Beispiel aus meinem privaten Umfeld. Kauft jemand Käse, weil da Bergbauernmilch draufsteht? Ich habe dann gesagt, das heißt überhaupt nur, weil da Bergbauernmilch drauf ist. Das ist weder eine Herkunft noch eine Qualitätskennzeichnung. Man spielt mit dem Begriff, dass man sich vorstellt, romantisiert, das ist von der Alm irgendwo in, weiß ich nicht, Salzburg, Tirol. Und es ist ein glückliches Bild, das vermittelt wird irgendwo. Also wir kokettieren ja ein bisschen mit diesen Begriffen, damit, behaupte ich jetzt einmal nur eine These, damit man als Konsument nicht dahinter reinschaut. Oder damit ich als Konsument beruhigt bin und sage, ich greife dahin, weil da steht Tierwohl drauf, alles okay.
Ja, Ja, natürlich.
Ist eine These, also Behauptung. Ja. Ich kann, das ist keine wissenschaftliche Untersuchung oder gar nichts. Das ist nicht mein Feld. Versuche nur zu verstehen, was da passiert, dass wir 30 unterschiedliche Definitionen von Tierwohl mittlerweile in Österreich haben.
Nein, es ist halt auch so, dass Tierwohl ist ein Begriff, der fließend ist auch. Ich kann jetzt sagen, okay, ich produziere Masthühner nach gesetzlichem Standard in Österreich. Diese Masthühner haben bessere Standardvoraussetzungen für ein höheres Tierwohl als zum Beispiel im EU-Ausland oder in Polen.
Weil
oder
wir in Österreich strenger
weil
sind.
Weil wir einfach strengere Standards haben. Dann kann ich sagen, okay, ich produziere nach österreichischem Standard, aber ich erfülle noch 2, 3 Zusatzvoraussetzungen, zum Beispiel Beschäftigungsmaterial, zum Beispiel ein Wintergarten. Dann habe ich auch wieder mehr Tierwohl in diesem Stall als vielleicht im vergleichsweise nach gesetzlichem Rahmen zertifizierten Stall. Und das kann ich fortsetzen. Und so ist das natürlich ein fließender Begriff und jeder hat irgendwo die Berechtigung, dann mit mehr Tierwohl als Fragezeichen zu werben. Das ist dann immer die Frage, mehr Tierwohl als was?
Als was, ja, ja, genau. Und ich glaube, es verwirrt einfach. Also auf der einen Seite, glaube ich, nebelt man ein bisschen ein, die Käuferin oder den Käufer, weil man ihm sagt, brauchst gar nicht weiter skeptisch sein. Wir leben in einer Zeit, wo zu Recht Lebensmittelproduktion hinterfragt wird. Und das scheint mir ein bisschen so zu sein, so, alles okay, kauf das ruhig weiter, es ist alles gut, weil es ist eh Tierwohl drinnen oder eben Mehrwohl. Das ist ja ein Begriff, noch einmal eine Steigerung. Ich muss übrigens dazu sagen, das sind Begriffe, die eine Handelskette in Österreich prägt, die sehr viel investieren darin, ihre Standards nach oben zu treiben mit ihren Lieferantinnen gemeinsam, sehr viel Geld aber auch ausgeben in die Kommunikation, vor allem in die Kampagne dazu. Ich habe dort angefragt, man hat aus Zeitgründen abgelehnt, sonst hätte die genauso eingeladen zum Thema Tierwohl. Ich habe auch den Bundesminister Totschnig eingeladen, der zwar, glaube ich, nicht ressortzuständig ist für die Tiergesundheit, weil das ist ein Gesundheitsministerium, aber als Landwirtschaftsvertreter ist er natürlich Betroffener derer, die Nutztiere halten. Auch da wurde er aus Zeitgründen dankend abgelehnt. Vielleicht noch so viel dazu. Wie gehst denn du jetzt, wenn wir schon sozusagen keine Orientierung finden durch diese vielen Siegel und Marken, die wir haben? Und offensichtlich, wir zwar können es einmal nicht ändern, dass das so ist, aber wir hoffen darauf, dass es vielleicht mal einheitlichere Regelungen oder Orientierung gibt. Worauf schaut denn der Profi? Worauf schaust du, habe ich von einer Hörerin auch die Frage bekommen, worauf schaust du, wenn du Lebensmittel einkaufst?
Also ich glaube, Orientierung kann man schon geben, indem man einfach jetzt mal dieses Eierkonzept umlegt. Auf Fleisch zum Beispiel. Machen wir mal Hähnchenfleisch. Es gibt beim Hähnchenfleisch gibt's konventionelles Hähnchen, nach österreichischem Standard produziert, entsprechend der gesetzlichen Vorgabe. Dann gibt's Hähnchen Premium, unter Anführungszeichen. Das ist dieses Mehrwohl oder wie auch immer das genannt wird. Das ist Hähnchen Plus, sagen wir mal. Also Stallhaltung plus ein paar Maßnahmen dazu noch, das sich unterscheidet vom normalen Hähnchen. Und dann gibt's Bio. Bio ist dann einfach mit Auslauf und mit langsam wachsenden Rassen. Gibt's auch bereits in diesem Premium-Segment schon diese anderen Rassen. Aber es gibt halt mal so, meistens so 3 grobe Stufen, wo man unterscheiden kann. Kann man sagen, gesetzlicher Standard, etwas mehr, Bio. Und natürlich gibt's auch jenseits vom Bio, je nachdem, wie man es definiert, auch noch Qualitätskriterien. Aber an diese 3 Dinge kann man sich ganz gut halten. Und wenn ich jetzt in einen Supermarkt reingehe und ich nehme die Eigen- und Billigmarke, dann habe ich wahrscheinlich den gesetzlichen Standard, bestenfalls. Also die meisten bekennen sich zu Fleisch aus Österreich.
Ja, und damit hat man automatisch österreichische Gesetzgebung dahinter.
Genau,
oder?
Dann hat man österreichische Gesetzgebung dahinter. Dann kann man sagen, okay, ich suche jetzt nach etwas, das ein bisschen besser ist als das. Dann greife ich eben zu diesen Premium-Produkten konventionell oder ich greife dann zu Bio. Und natürlich gibt es auch, der Vollständigkeit muss man das auch sagen, Bio ist ja auch ein Kriterium für Futtermittel. Das heißt, ich habe jetzt auch Systeme, die von der Haltung her vielleicht besser sein oder gleichwertig mit Bio, aber die Fütterung konventionelles Futter sind deswegen nicht biozertifiziert. Aber prinzipiell kann ich mal sagen, ganz grob, wenn ich jetzt nicht ins Detail gehe, ich habe Gesetzgeber, Premium und Bio. Diese 3 Dinge.
Und weil du es gerade angesprochen hast, du hast jetzt vorhin eh schon mal gesagt, also was sind die wichtigsten Komponenten, wie der Profi Tierwohl definiert? Es ist Haltungsform, es ist Fütterung, es ist irgendeine Form von Bewegungsfreiheit und Auslauf, oder? Wenn man das so jetzt über alle Tiere, über alle nutzt, also über Huhn, Rind und Schwein grob drüber gibt in unterschiedlichen Ausführungen. Aber sozusagen, wie halte ich das Tier grundsätzlich? Wie füttere ich das Tier? Wie viel Raum habe ich? Habe ich irgendwie noch Bespaßung, Bewegungsmöglichkeiten, Spielzeug? Ist unterschiedlich definiert bei den Tieren. Tageslicht, spielt das auch eine Rolle?
Ja, natürlich, da geht man jetzt schon in sehr viel Detail
Aber ich
hinein.
versuche wenigstens da
Ja,
jetzt Licht ins Dunkel zu bringen, wenn man es
absolut.
draußen schon nicht findet.
Ja, absolut. Nein, natürlich, es gibt Kriterien, man muss sich einfach überlegen. Wir haben heute zum Beispiel eine Vorlesung gehabt, da geht es eben um Tierwohl. Was ist Tierwohl? Und da schaut man sich einfach an, was steht dem Tier zur Verfügung in seiner Umgebung. Wie ist das Tier von seiner Genetik her? Man kennt das ja von Hunde, will jetzt den Begriff Qualzucht nicht in die Landwirtschaft übernehmen, aber man kennt das Wort Qualzucht. Wächst das Tier natürlich, kann das trotz seiner Zucht seine arteigenen Bedürfnisse ausüben. Das wäre einmal die Genetik und dann natürlich solche Sachen wie, dass es was zum Fressen, zum Trinken hat, dass das artgemäßes Futter ist, dass es nicht zu Hunger oder Durst haben muss, dass es nicht irgendwelche Kälte oder Hitze ausgesetzt ist. Also einfach die Grundbedürfnisse mal abdecken und die Grundbedürfnisse sind für jede Spezies etwas unterschiedlich natürlich. Aber so kann man das grob beurteilen.
Okay. Und etwas, was mir da im Zusammenhang damit einmal wieder auffällt, ist, dass ich sehr oft in Gesprächen höre, dass die Leute sagen, sie wünschen sich, also ob das Tier glücklich ist oder glückliche Hühner, glückliche Kühe. Und dann hat man, fürchte ich, immer so im Kopf diese sehr romantisierenden Bilder, die halt auch in der Werbung sehr oft eingesetzt werden, wo ein Schwein mutterseelenalleine auf einem Strohbett mit Ausblick auf den Horizont liegt oder das Rind auf dem Horizont steht in den Sonnenuntergang, also lauter so absurde Bilder, die es in echt nicht gibt, die teilweise auch gar nicht unbedingt dem Bedürfnis wahrscheinlich entsprechen. Wer definiert, ob ein Tier glücklich ist und ist das überhaupt die richtige Frage? Ist das nicht ein sehr menschliches Bedürfnis, das wir versuchen, auf Tiere umzulegen, damit wir damit okay sind, dass es den Tieren eh gut geht? Woher kommt, du hast ja einen Händelhof, glaube ich. Sind deine Tiere glücklich? Ist dir das wichtig?
Also glücklich ist natürlich ein sehr emotionaler Begriff und wie du sagst, sehr vermenschlichter Begriff. Ich denke, die Tiere müssen einfach in ihrem artgemäßen Umfeld sein dürfen und sich artgemäß verhalten dürfen. Also ich glaube nicht, dass ein Huhn glücklich ist, wenn man es in einer Handtasche herumträgt. Und ich glaube nicht, dass ein Hund glücklich ist, wenn er den ganzen Tag im Zwinger ist. Wenn der Lebensraum des Tieres möglichst so gestaltet ist, wie seine ökologische Nische, für die es sich entwickelt hat, dann ist das Tier möglichst zufrieden, sagen wir mal zufrieden, oder
Naja.
dann geht es dem Tier gut.
Oder dann könntet dann untersuchen, geht es dem Tier gut oder nicht gut, oder? Letzten Endes.
Ja.
Das ist ja eigentlich die Unterscheidung wahrscheinlich,
Und
die
da,
wichtig ist, oder?
genau, und da kann man aber schon in Detail fragen, wie zum Beispiel, wir halten Hühner zum Beispiel im Freiland, oder viele Menschen finden das wichtig, dass Hühner im Freiland gehalten ist, dann gehört es auch dazu, dass ab und zu
Der Fuchs
der Fuchs
kommt.
kommt, oder dass ab und zu ein Habicht ein Huhn schlägt. Und jetzt muss ich schon wieder beurteilen, ist es mir wichtiger, dass kein einzelnes Huhn jemals vom Habicht gerissen wird,
Ja.
was dann ziemlich grausamer Tod ist,
Ja.
wenn man ehrlich spricht,
Ja.
oder ist es mir wichtiger und ich sage, okay, die Freiheit für alle ist mir wichtiger und ich gehe das Risiko ein, dass ab und zu ein Huhn vom Habicht geholt wird. Genau das gleiche mit Krankheiten, genau das gleiche mit eben Kälte, Hitze. Das muss man einfach abwägen. Und da kommt einfach dann ein sehr komplexes Thema auf. Und das kann man ganz unterschiedlich betrachten.
Das heißt, du musst eine abwägende Entscheidung eigentlich
Natürlich,
treffen,
man muss
oder?
es als Tierhalter muss man es für die Tiere entscheiden. Genauso wie man als Eltern für seine Kinder entscheidet, wie viel Risiko und Freiraum und wie der Kompromiss einzugehen ist. Und da kommt man natürlich je nach Gewichtung auf ganz andere Ergebnisse.
Ich höre seit, also die Aufmerksamkeit steigt für das, also auf Konsumentenseite die Aufmerksamkeit und das Bewusstsein steigt für, wie werden Lebensmittel erzeugt, wie geht es den Tieren, man sich mehr dafür interessiert. Grundsätzlich glaube ich, sehr positive Entwicklung. Teilweise das ein bisschen ausufert, weil man eben gar keine Details kennt. Keiner von uns ist Tierhaltungsexperte, aber wir wollen natürlich beurteilen, ob wir es okay finden. Und jetzt gibt es das eben sehr sichtbar in den Supermärkten. Also es wird zum Thema auf einmal auf der Packung, was früher nicht stattgefunden hat. Und das ist ja schon mal ein großer Schritt. Aber jetzt bietet man da natürlich Lebensmittel an, die um sehr viel teurer sind, wenn da höhere Standards dahinter sind als das Durchschnitts- oder das gesetzliche Minimum, der gesetzliche Minimumstandard. Und ich höre, dass es das gibt und dass mittlerweile viele Landwirte das auch anbieten, solche Qualitäten. Aber die Nachfrage bei weitem nicht dem entspricht. Also wir fordern es als Gesellschaft, dass es die Landwirtschaft so erzeugt, dass wir Tiere so behandeln, dass es der Supermarkt anbietet. Dann kaufen wir aber das günstige Produkt, weil sonst ganz einfach zu teuer ist der Aufwand dahinter. Wie siehst du das jetzt aus der Forschungssicht, aber auch vielleicht als Betreiber von deinem eigenen Hof? Wie kann das gelingen, dass man den Gap schließt, dass man sagt, wir fordern nicht nur und es geht dann zwar bei uns den Tieren besser, aber das Lebensmittel wird dann nicht verkauft. Das ist ja noch viel schlimmer, dass dann Lebensmittel womöglich in die Tonne kommen, weil sie keiner kauft, die aber nach hohen Standards produziert würden. Mhm. Und wir dafür wieder den Bauer belohnen, der irgendwie arbeitet und im schlimmsten Fall aus dem Ausland bei uns immer noch Fleisch zu kaufen ist, mit ganz anderen Standards als in Österreich teilweise, je nach Herkunftsland.
Genau, das ist jetzt natürlich eher so eine ethisch-philosophische Frage, mehr jetzt als wirklich eine wissenschaftlich zu beantwortende Frage. Aber ich glaube schon, dass ich für mich zumindest alltagsphilosophisch eine Antwort dazu habe. Und das wäre jene, dass wenn es heute noch verbleites Benzin geben würde, hätten wir auch Leute, die das kaufen würden. Das heißt, irgendwann ist einfach der Punkt erreicht, wo die Gesellschaft sagt oder beschließt, wir sind jetzt weiter als das. Und dann gibt's halt kein verbleites Benzin mehr. Und dann gibt's halt keine Käfigeier mehr im Geschäft zu kaufen. Und dann gibt's halt irgendwann gewisse Haltungssysteme oder es gibt ja auch in Österreich keine Pelztierhaltung, weil wir sagen, die Ansprüche an Mink oder Füchse in Käfigen sind einfach so hoch, dass es nicht rentabel ist. Und genauso wird es mit Tierhaltung auch sein. Und natürlich die sich damit beschäftigen, du hast es vorher schon erwähnt, dass eben Handelsketten da sehr wohl intensiv daran arbeiten. Und ob man das jetzt gut oder schlecht findet, aber das sind teilweise und auch größtenteils die Handelsketten, die das vorantreiben. Die sagen, wir wollen jetzt besser sein als die Konkurrenz und deswegen machen wir XY.
Stimmt, aber die Handelsketten wollen gleichzeitig ja auch günstige Preise, um ein günstiges Produkt in einer breiteren Masse zu verkaufen, oder?
Genau, man will ja die eierlegende Wollmilchsau, man will jeden Kunden ins Geschäft bekommen, logischerweise, und möglichst ins eigene Geschäft, selbstverständlich, ganz klar. Aber letztlich passiert dadurch auch was und es wird einfach der Standard sukzessive angehoben. Und wann dann welches Segment wegbricht, ist schwer zu beurteilen, aber wie gesagt, bei den Eiern haben wir da sehr gutes Beispiel. Man findet jetzt im Handel keine Käfigeier mehr. Gastronomie schaut es noch ganz anders aus. Aber
ist ein eigenes anderes Gespräch, Thema. Das gerade schon online ist, wo wir genau über das gesprochen haben, dass jetzt auf einmal die österreichische Gastronomie, weil ihre üblichen Versorgungspartner nicht verfügbar sind wegen der Vogelgrippe oder halt weniger Eier zur Verfügung haben, Flüssig- und Trockenei, jetzt ausweichen, Berichterstattung war nicht meine Wortwahl, sondern Berichterstattung im ORF, ausweichen auf heimische Eier, wo man bitte lachen muss, wenn man sagt, das ist ja, beim Ei gebt ihr recht, es ist gelungen, dort wo wir direkt frische Eier kaufen, aber bei keiner einzigen Speisekarte fragen wir nach, woher das Ei vom Rührei ist oder im Kuchen oder in den Nudeln oder ich weiß es nicht. Und die Menge kann ich nicht beurteilen, aber ich schätze mal, da ist nur bei den unsichtbaren Eiern ist nur ein sehr großer Anteil durchaus aus einer Haltungsform, die wir in Österreich für uns ja eigentlich total ablehnen, ne? Weil sie einfach aus dem Ausland kommen, die Eier.
Also ich bin auch eher Pragmatiker und ich würde sagen, wenn man da hinkommen würde im Einzelhandel, also wir reden beim Einzelhandel ohnehin schon auf relativ hohem Niveau, wenn man es jetzt mit der Gastro vergleicht, muss man ganz ehrlich sagen. Aber im Einzelhandel, wenn man es schafft, Tierprodukte zu einem allergroßen Großteil mal aus Österreich, dann ist die Detailfrage aus welchen Haltungssystemen zu welcher Menge. Aber wenn mal zumindest die österreichischen Standards eingehalten werden und keine ausländischen Produkte, so wie es eben bei den Frischeiern der Fall ist, dann haben wir schon sehr viel erreicht. Wenn wir das Ganze jetzt noch bei der Gastro schaffen würden.
Ja. Und das ist ja auch Aufgabe der Landwirtschaft selbst, muss man sagen, damit der Gastro oder so auf der Organisationsebene im Einzelnen findet das ja schon sehr intensiv statt. Muss man auch sagen, ich glaube, da geht es mehr so um auf struktureller Ebene da vielleicht auch Vereinbarungen trifft.
Das,
ja. Aber das heißt eigentlich, weil das bringt ja noch eine andere Diskussion ins Spiel, was du gerade gesagt hast, die Diskussion bio-regional. Viele sehen das als entweder oder. Ich halte das für einen Blödsinn. Ich glaube, dass man bio ist eine Qualitätsorientierung, regional hat eine andere Wertigkeit. Die Verschneidung der beiden Elemente kann sehr viel Sinn machen in unterschiedlichsten Varianten. Aber weil du das sagst, das heißt, ich kann, wenn wir wieder zum Tierwohl zurückkommen, wenn ich auf österreichische Herkunft achte, bleiben wir jetzt bei Fleisch und Milch und solchen Produkten im Lebensmitteleinzelhandel, also die größte Masse eigentlich ausmachen im Supermarkt wahrscheinlich, beim täglichen Einkauf. Wenn ich dort einmal auf österreichische Herkunft achte, kann ich gleichzeitig sicher sein, dass Tierwohlstandards die dementsprechend, was ich mir vorstelle, wahrscheinlich eingehalten werden letzten Endes, oder? Also wenn ich mal versuche zu vermeiden, sichtbar ausländisches Fleisch zu kaufen, das wegzulassen und auf die österreichische Ware zu greifen, dann habe ich schon einmal einen Mindeststandard für mich gesetzt und kann für mich selbst schon mal Orientierung finden, oder? Weil das ist das österreichische Recht dahinter. Und da wissen wir ja, dass wir relativ hoch sind und auch da gibt es noch Potenzial. Aber ich kann einmal ausschließen, dass Haltungsformen, die im Ausland noch gang und gäbe sind, die ich nicht möchte, dass die da drinnen stecken oder dahinter stehen.
Ganz genau, das wäre mal ein erster Schritt. Wie gesagt, dass man, natürlich ist nicht alles perfekt in der österreichischen Tierhaltung, das will ich nicht sagen, aber wir haben einen im Vergleich, internationalen Vergleich, gerade beim Geflügel haben wir einen sehr hohen Standard. Und das ist natürlich schade, wenn der Standard umgangen wird, indem einfach Importware verkauft wird, egal über welche Kanäle das jetzt passiert.
Ja, ja. Wir können uns als Konsumentin halt nur dort entscheiden, wo wir,
genau, wo wir
direkt
das sehen,
auf das frische Lebensmittel oder auf die Rohware quasi zugreifen und keine verarbeiteten Lebensmittel. Da wird es dann schwierig. Beziehungsweise man kann natürlich auch im Gasthaus beim Kellner nachfragen, woher denn das Fleisch kommt. Ich mache das beim Kalbfleisch sehr gerne und es gibt immer wieder erstaunliche Antworten und Fragezeichen bei den Herrschaften im Service. Was ist deine Empfehlung für, wenn ich jetzt sage, ich bin durchschnittliche Konsumentin und es geht mir auf die Nerven, dass ich mit so einer Markenschlacht konfrontiert bin und diese ganzen Wohlbegriffe mich überfordern, aber ich möchte es richtig machen. Ich möchte Lebensmittel, ich möchte Milch kaufen, Fleisch kaufen, Eier kaufen, wo ich das Gefühl habe, es ist okay, wenn ich das tue und es muss kein Tier leiden dafür. Sagen wir es mal so ganz einfach. Ich vermute, das ist der Anspruch von vielen Konsumentinnen. Und recht viel mehr will man dann gar nicht reinschauen. Wir wollen ja auch Tierhaltung wenig sehen. Wir wollen ja auch die Lebensmittel weiter essen und wollen ja auch wenig sozusagen unseren Konsum, glaube ich, grundsätzlich verändern, ne? Muss man auch nicht. Was ist deine Empfehlung, wie kann ich mich orientieren? Wenn ich jetzt rausgehe und sage, ich gehe in den Supermarkt und kaufe Eier und Fleisch und
es kommt auf die eigenen Ansprüche drauf an, wie du schon richtig sagst. Und wir leben ja heute in einer Zeit mit Smartphone. Ich kann ja jede Form der Haltung und jede Form der Richtlinien googeln und auch die Haltungsform dann nachschauen. Also egal, ob der wieder beim Geflügel jetzt, ob das Masthühner ist, kann ich nachschauen, wie schaut Bio-Masthühnerhaltung aus? Finde Bilder von Erzeugern und direkt vom Stall. Wie schaut konventionelle Masthühnerproduktion aus? Auch da finde ich Bilder. Und wie schaut konventionell Plus, also Premium-Masthühnererzeugung aus? Und dann muss ich für mich den Schluss fassen, aber was genügt mir? Ja. Oder was trifft meine Ansprüche? Oder trifft vielleicht keines der drei, die Ansprüche, die ich habe? Und ich finde, das ist eine gute Orientierung. Man kann ja ruhig einmal im Geschäft irgendwas anschauen und dann schnell googeln. Was steht da drauf? Da steht dann vielleicht mit Außenscharraum, da google ich mal, was ist ein Außenscharraum? Oder da steht.
Genau, was heißt, mich ja nicht auskennen so als Konsumentin. Ne?
Nein, man kann es auch nicht in vollem Umfang mit allen Arten der Erzeugung auskennen, aber man kann mal ganz spezifisch reingehen und sagen, okay, kaufen wir jetzt ein Händelfleisch. Wie ist das produziert worden? Da habe ich das günstigste Händelfleisch von der Billigmarke, dann habe ich das Premium-Händelfleisch, dann habe ich das Bio-Händelfleisch und was gibt es sonst noch? Schau ich einfach mal durch, was gibt es denn so und wie schaut das aus? Und mittlerweile ist es auch so, dass die Branche in Tierhaltung die Stalltüren zumindest online schon öffnet. Es gibt Aufklärungsfilme.
Ganz ein wichtiger Punkt, oder? Genau. Ich kann als Produzent nur gewinnen, wenn ich herzeige, meine Stalltür im Netz zu machen.
Absolut.
Wenn ich herzeige, was heißt Tierhaltung, um auch von den, also erstens vermeintliche Schreckensbilder wegzubekommen. Aber auch vom Gegenteil, von diesen romantisierenden Bildern, die nichts mit der Realität von Tierhaltung zu tun haben, oder? Wir müssen, wenn wir Fleisch konsumieren, tierische Lebensmittel konsumieren, müssen wir damit leben, dass Tiere in irgendeiner Form gehalten werden und geschlachtet werden.
Genau. Und wie intensiv das passiert und auf welchem Level das passiert, das entscheiden wir als Gesellschaft. Und ob es in jedem Dorf einen kleinen Fleischhauer gibt, der die Schweindeln vor die Bauern aus der Nachbarschaft schlachtet, so wie es vor 50 Jahren war, oder ob es eben große Fleischbetriebe gibt oder große Mastbetriebe und große Schlachtbetriebe, das ist halt dann die Entwicklung, die passiert. Aber es, wie gesagt, das kann jeder eigentlich nachschauen und es wird auch viel Aufklärungsarbeit schon von Erzeugerseite gemacht. Aber wenn man sich anschaut, die Viewerzahlen von den Videos, haltet sich noch sehr in Grenzen.
Es gibt noch Luft.
Es gibt
nach oben.
Luft. Natürlich.
Vielleicht dazu zum Abschluss eine Frage an dich als Händelhalter selbst. Was hast du für einen Betrieb und wie sehr gelingt es dir, Aufklärungsarbeit zu leisten? Kann man bei dir direkt einkaufen?
Man kann, wir haben einen, muss sagen, im Nebenwerb einen kleinen Betrieb. Also wir sind jetzt nicht vergleichbar mit einer Landwirtschaft, die explizit und ausschließlich von der Erzeugung leben muss. Meine Frau und ich sind beide noch berufstätig, wie es aber auch vielen Landwirten geht mittlerweile. Und Aufklärungsarbeit am einfachsten beim Hofbesuch. Wir haben den Vorteil, dass wir direkt vermarkten. Das heißt, die Leute kommen zum Hof, schauen sich das an. Das kann der Landwirt, der in eine Handelskette hineinliefert, natürlich nicht direkt selber machen. Wir können die Stalltür öffnen, der Besucher kann reinschauen, kann sich anschauen, ob das für ihn okay ist oder nicht, kann die Tiere auf der Weide sehen, kann sich das direkt vor Ort anschauen und dann urteilen, ob das für ihn passt oder nicht. Mhm. Und nur als Orientierung, wir haben 500 Hühner pro Herde und manche sagen, das ist ganz viel, andere sagen, das ist ganz wenig. Mhm. Das kommt immer auf die Perspektive drauf an. Für einen Geflügelmester, der das kommerziell betreibt und davon leben muss das ganze Jahr, sind 500 Tiere Hobbyhaltung. Mhm. Für jemand, der 3 Hühner im Garten hat, sind 500 Tiere Massentierhaltung.
Ja,
ja. Also das kommt immer auf die Perspektive an.
Und gelingt es euch, dass eure Kunden, wenn du sagst Direktvermarktung, die euren Preis zahlen, weil sie auch verstehen, was der Aufwand dahinter ist, hinter der Tierhaltung? Oder kommst du zu Diskussionen, wo du erklären musst, keine Ahnung, was dann das Produkt kostet?
Nein, also wie gesagt, wir befinden uns da wirklich in einem Nischenbereich, mhm. Wo die Kunden, die das Produkt wollen, uns auch finden. Mhm. Und dann ist der Erklärungsbedarf relativ gering.
Also, das ist ein Überzeugungstäter.
Ja, es ist auf den ersten Blick ersichtlich, wofür das System steht und was dahinter steht. Genauso wie das ja auch beim Freilandhalter oder beim Bio-Legehennenhalter ist. Wenn ich hinkomme, ich sehe das Haus, ich sehe die Hühner. Ich weiß einmal prinzipiell, um was es geht. Und Leute, die das nicht gefällt, die fahren ja gar nicht erschienen.
Ja.
Also die informieren sich ja vorher im Internet, aha, was verkauft er? Der verkauft Bio-Eier, der verkauft konventionelle Eier, der verkauft Bodenhaltungseier und dementsprechend komme ich dann in Berührung damit. Das ist halt der Vorteil, den die Direktvermarkter haben, dass sie halt den direkten Kundenbezug auch haben. Wenn jetzt
und eine Interaktionsmöglichkeit.
Genau,
oder?
Interaktionsmöglichkeit.
Du kannst diskutieren, du kannst erklären und vielleicht geht ja nicht darum, dass man jemanden bekehrt. Es geht ja oft mal darum, Wissen zu vermitteln, zumindest eine gewisse Grundlage. Mhm. Dann zu sagen, meine Einkäufe in Zukunft finden vielleicht oder meine Einkaufsentscheidungen finden vielleicht anders statt oder ich entwickle mich dann in Richtung anderer Qualitätsansprüche, die ich selbst habe. Ja, kauft man vielleicht bei dir ein und vielleicht dann beim nächsten Mal im Supermarkt auch in einer anderen Qualitätsklasse.
Genau, also wie gesagt, es gibt das Angebot, es ist für jeden was dabei und es kann jeder frei entscheiden, was er sich kaufen möchte. Einen gewissen Mindeststandard beschließen wir als Gesellschaft und alles andere sind Detaildiskussionen.
Das heißt, zum Thema zurückzukommen, wir haben in Österreich eine gewisse Sicherheit, dass überall, wo Tierwohl draufsteht, Tierwohl nach bestimmten Standards drinnen ist, das der Gesetzgeber in Österreich definiert und alles, was dann so Fantasiebegriffe sind, da geht es eigentlich eher dann um mehr Aufwand, den jemand betreibt, kann ich mich selber entscheiden als Konsumentin oder ich lasse es bleiben, je nachdem, wie ich möchte. Aber ich kann mich verlassen, dass Tierwohl sozusagen tatsächlich dahinter für etwas steht.
Also wenn ich ein Produkt finde im Supermarkt, wo draufsteht, das ist ein Tierwohlhuhn, muss ich irgendwo auch ein Kriterium finden, warum das Tierwohlhuhn jetzt als solches ausgelobt wird. Und dann muss es halt mehr sein als nur der gesetzliche Standard. Mhm. Mit dem gesetzlichen Standard rechne ich sowieso, wenn ich Fleisch aus Österreich kaufe. Aber wenn noch was dabei steht, dann möchte ich natürlich wissen, was bedeutet das. Und das kann ich ganz leicht nachschauen. Also die Richtlinien positiverweise, egal ob das jetzt AMA-Richtlinien oder Handelsrichtlinien sein, seien in der Regel frei zugänglich und lesbar. Also die kann man sich runterladen. Wie Austria-Richtlinien und so weiter und so fort, dann kann man mal durchblättern. Ob man jetzt wirklich jedes Detail versteht, ist die eine Frage, aber man kann die Richtlinien nachschauen und mal sich informieren, wofür das steht.
Oder man kann vor Ort jemanden fragen, was das genau heißt, oder? Also unsere Empfehlung zum Abschluss, gerne im Supermarkt zu einer Verkäuferin, zu einem Verkäufer gehen und sagen, was heißt denn diese Tierwohlsache ganz genau?
Ganz genau. Nachfragen ist nie ein Fehler.
Ich danke für deine Zeit.
Danke auch, danke.